Willkommen, liebe Gäste, und wo immer Sie diesen Podcast gerade hören, herzlich willkommen zur 342. Sendung von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe König vom Literaturradio Hörbahn und mein heutiger Gast ist Hans Glanz. Er ist Autor, Museumsführer im Markus-Wasmeyer-Freilichtmuseum in Schliersee und, wie ich finde, ein echter Geschichtenerzähler. Wir sprechen heute über sein Buch Acker, Aberglaube und Ablassbrief. Bauernleben in Oberbayern um 1750, erschienen im Alitera Verlag. Ein Buch, das uns in eine Welt führt, die in großen Teilen längst vergangen ist und die doch viele Wurzeln unserer heutigen Heimatkultur sichtbar macht. Ich denke, wir dürfen gespannt sein, was Hans Glanz uns über Inhalt, Recherche und die Menschen hinter diesem Buch erzählen wird. Lieber Hans, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer Sendung und bin froh, dass du da bist.
Ja, ich sage auch danke, dass ich da sein darf und hallo.
Ja, es ist noch zu nah dran an uns, um es nicht zu erwähnen. Wir haben ja gerade eigentlich vom Sommer her Hochsommer und der tobt sich ja dieses Jahr so richtig aus. Wie verbringst du deine wirklich heißen Tage am liebsten?
Am liebsten eigentlich schon am Wasser, noch lieber auch am Wasser mit Schatten, selbstverständlich, aber es ist gar nicht so, dass ich da so viel Zeit dazu verbringen kann, weil ich arbeite sehr viel im Museum, weil jetzt ist Hochsaison. Und wenn nicht jetzt, wann dann?
Das ist ungewöhnlich für Museen, dass im Sommer Hochsaison ist. Die meisten hier in der Stadt haben eher im Winter Hochsaison, oder zumindest eine Hochsaison, weil halt viele Touristen kommen. Und im Sommer, oder sie fliehen in diese Museen natürlich auch, die Pinakothek oder sowas, weil es schön kühl ist.
Ja, das könnte schon sein, aber bei uns ist ja schließlich der letzte Tag immer der Leonhardi-Tag und das bedeutet Anfang November und dann ist ja schon mal zu bis Weihnachten und dann haben wir halt noch zwei Wochenende, wo geöffnet ist und dann ist ganz zu bis April. Und deswegen haben wir natürlich nur von April bis Ende Oktober geöffnet und dann ist immer Hochsaison.
Aber du bist selber Jäger und auch Fischer. Ist es deshalb, weil es dir so nahe liegt, das Jagen, oder hast du dich deshalb auch mit den Wilderen sehr beschäftigt?
Eigentlich eher nicht. Also das Jagen ist komplett abstrakt zu dem, was ich hier aufgeschrieben habe und erzählen will. Es geht mir schon um die Arbeitszeit eben auch, was die Menschen verbracht haben auf den Bergen, weil sie unten zu wenig Grün, zu wenig Grasflächen hatten, deswegen mussten sie alternativ die Tiere auf die Berge treiben. Das ist ein Beiwerk, dass ich sage, mache ich eine Geschichte draus, weil es auch so war. Ich selber habe in meinem Revier auch schon Wilderer gespürt, was bedeutet, das ist nicht abwegend, das ist auch keine Märchengeschichte und auch keine schöne Kultgeschichte der Wilderer, sondern es ist einfach eine Straftat. Und damals, wie heute, nicht gerne gesehen von den Jägern, aber es ist nicht der Hauptgrund dieser Geschichte, sondern schon, wie auf der Alm gelebt wurde, gearbeitet wurde, wie einfach und schwierig das Leben da oben war.
Warum gerade um 1750?
Also begonnen hat es natürlich mit der ganzen Ausstattung, die ich zur Verfügung hatte, nämlich die des Museums. Und da spielt sich schon alles so um diesen Dreh rum ab. Die Häuser sind in diese Richtung hingetrimmt worden, weil die meisten sind ja sicher 200 Jahre älter, 100 Jahre älter, 300 Jahre älter. Aber wir spielen, wenn man das so sagen darf, die Zeit um 1730, 1750, 1770, sodass es eigentlich als altbayerisches Dorf durchgeht, weil es einfach in einer Zeit spielt. Und das habe ich zum Anlass genommen, auch meine Geschichten um diese Zeit zu spielen.
Hilf mir, weil ich wollte nachher nochmal darauf zurückkommen. Wann fing denn die große Tourismusgeschichte mit den Alpen an? Das war doch ein Stück später, ne?
Ja, viel, viel später. Also das war schon, also ich denke jetzt mal, wie man die Fahrt ins Blaue machte. So viel später war es nicht, weil die Fahrt ins Blaue, die man machte, war ja dem Flachs geschuldet, der blau geblüht hat, überall bei uns im Oberland, weil daraus entstand ja, auch das ist eine Geschichte im Buch, daraus entstand ja unsere Leinenkleidung, das Leinen als solches, und man fuhr als Städter ins Blaue. Und das waren die blauen Blüten des Flachses. Und das hat man sicherlich schon gemacht um 1850. Nur da ist das mit den Bergen noch nicht so gewesen. Da hat es vielleicht die Herzöge und die Könige zum Jagen hin, weiß man ja vom König Ludwig, dass die zum Jagen schon raus sind. Aber der Normalbürger, der war am Abend müde.
Ja, natürlich.
Der ging nicht in die Berge oder Freizeit, das Wort hat es noch gar nicht gegeben, glaube ich. Das ist dann später gekommen, so ja, Jahrhundertwende, glaube ich, noch nicht einmal so in den 1920er und dann eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg. 1950 so, denke ich mal, ist es dann gegangen, dass man dann zu uns rausgefahren ist und dann in die Berge gegangen ist.
Es war ja auch also extrem mühsam dort. Ich meine, wenn wir heute den Almauftrieb sehen, ist das ja für uns Folklore vielfach und vor allem für die Touristen, die dort sind, Folklore. Aber das war ja nicht einfach nur, weil es so schön war oder weil nur dort oben das Grün war, sondern das war ja existenziell.
Sowieso. Also klar, also einfach die Alternative der Beweidung, dass man die unten, das Jungvieh einfach weg hatte von, die Fresser weg hatten von unten. Und dann natürlich, weil oben die Flächen zur Verfügung standen, dass sie auch nicht zuwuchsen, deswegen hat man die Almen auch freihalten können. Natürlich wurde geschwendet auch noch, also ausgerissen, ausgeschnitten, dass die Flächen grün blieben, aber klar. Es war von einem so einem Dorf wie Brunnbichl, das ich beschreibe, war das schon, dass jeder Bauer eine oder zwei Kühe darauf getrieben hat. Mehr hatten sie ja eh nicht. Also
Verstehe.
es war jetzt nicht so, dass da 50 Kühe im Stall waren, sondern da hat jeder vielleicht eine bis drei gehabt. Manche noch gar keine, die hatten Geißen und Schafe und noch gar kein Großvieh. Also man muss das alles ein bisschen im Kleinen sehen und dann hat jeder Bauer vielleicht eine oder zwei Kühe und irgendjemand hat die Sennerin gestellt. Ein größerer Bauer hat die Sennerin gestellt, die musste dann darauf und es war immer so ein Kirbur dabei, also ein Kühjunge, Cowboy und der war schon mit 6, 7 Jahren da den ganzen Sommer mit droben und musste sogar den Ertrag, den die gemacht hat, also Butter und Käse, einmal in der Woche zum Bauern auf seiner Kraxe runtertragen. Und da war er ganz alleine, mit sich und seinen Barfüßen. 6 Stunden runter, 7 wieder rauf, am selben Tag.
Ich höre dir sehr gespannt zu. Dein Bayerisch ist ja auch so, dass sie das gut verstehen.
Ich
Und
bemühe mich.
ja,
Ich könnte auch anders.
das weiß ich wohl. Ich meine, ich bin nicht so sprachunbegabt, ich kriege relativ viel mit, aber ich weiß wohl, wo auch meine Grenzen dann sind. Aber ich freue mich immer über Dinge, die ich lerne. Und deswegen auch meine Frage: Gibt es ein Wort, das also für dich im Bayerischen so richtig, richtig, richtig schön ist?
Also generell ist für mich unsere Sprache, unsere bayerische Sprache, sehr schön im Allgemeinen, weil die Facetten, wir haben hier die bayerische Sprache im bayerischen Oberland, dann geht er im Allgäu schon wieder ganz anders aus. Dann im Chiemgau schaut es wieder anders aus, runter bis nach Berchtesgaden, schon wieder komplett anders. Dann fahre ich in den Norden, dann bin ich in München in der Konklave des Dialekts und gehe dann aber raus ins Frankenland. Dann ist schon wieder alles anders. Also einfach diese regionalen satten Unterschiede. Wir könnten jetzt natürlich schon ein paar Worte sagen, wenn ich zum Beispiel, wenn mir einfällt, der Lorit.
Der was?
Das ist der Punkt. Der Lorit.
Wenn du einem Schulkind erklären müsstest, was Geschichte eigentlich ist, was würdest du sagen?
Geschichte ist das, was uns ausmacht, dass wir das sind, was wir jetzt sind. Also ob das jetzt unsere Altvorderen sind, unsere Eltern, Großeltern, geht's los mit der Geschichte und geht natürlich noch weiter zurück und weiter zurück und weiter zurück, so dass ich eigentlich weiß, ich bin der, weil es damals so war. Die Schlussfolgerung aus vielen, vielen Geschichten ist die Geschichte.
Desto schlimmer ist ja dieser berühmte Satz, die Geschichte schreiben immer die Gewinner.
Liegt aber daran, dass die Verlierer nicht mehr schreiben können.
Richtig, oft genug. Ne? Und es ist da ist auch eine Gefahr drin.
Ja. Und man muss jetzt auch noch dazu sagen, was ich sehr traurig finde, gerade jetzt in Mitteleuropa oder bei uns im Süden, man konnte nicht schreiben.
Ja.
Geschrieben haben nur
natürlich.
Die Kirchenfürsten geschrieben hat der Adel, aber nicht der, der bei mir im Buch drin ist. Der Bauer, das Landleben, die haben nicht geschrieben. Deswegen war ja diese ganze Lage, diese, ja, wo ich meine Quellen habe, die Quellenlage als solches, sehr dürftig, weil aus dem Bauernstand nichts gekommen ist. Das geht in den Kirchenbüchern, das geht aus vielen, vielen Geschichten, die von Ganghofer und noch älter und noch älter und noch älter, aber vom Bauern selber gar nichts, weil der hat einfach nichts schreiben können.
Das ist richtig, ja. Verstehe ich so, ja.
Und die Germanen haben nichts geschrieben, das haben die Römer gemacht.
Ja, ja, klar.
Also es ist immer von anderen über andere geschrieben worden. Mhm. Und das ist ein Knackpunkt, ein Fehler bei uns in der Geschichte.
Ich glaube, in jeder Geschichte.
Oder
in
jeder Geschichte. Ja, also ich rede jetzt eigentlich nur jetzt von unserer. Ja, klar, und da geht es schon darum, dass es ist über unsere Stämme, über unsere Menschen, ist immer von anderen geschrieben worden. Nicht von ihnen selber.
Mhm, das ist richtig, ja. Wer weiß, was sonst wäre.
Ja, genau, wer weiß, was sonst wäre.
Wenn ich das richtig gesehen habe, machst du das schon seit mindestens 7 Jahren, das Freilichtmuseum. Und wie bist du dazu gekommen? Das fragt ja einer nicht einfach so, machst du mal so ein Museum machen.
Genau, also es war schon so, dass ich, vorher war ich ja in der Bank,
ja.
Und habe da natürlich in Miesbach, das war immer so ein klein, also mein Bankwesen war Landkreis Miesbach und da habe ich ja ganz oft Leute getroffen, eben auch die Gitti Wasmeier, also die Frau von Markus, und die hat mich dann ich glaube das war 2017 schon, immer mal, wenn wir uns getroffen haben, ganz oft sogar am Markt in Miesbach, grüner Markt in Miesbach, Hans, wann kommst jetzt du endlich? Also wir haben uns schon gekannt.
Darf ich ganz kurz wissen, nicht, wir werden wirklich weltweit gehört, nicht jeder weiß, wer der Wasmeier ist, vielleicht kannst du 2 Worte oder
so. Ja klar, Markus Wasmeier, Skirennläufer, hat in Lillehammer 1994 2 Goldmedaillen gewonnen, im Super-G und im Riesentorlauf. Also er war auch Weltmeister in Bormio, also er war Skirennläufer, beruflich bis 31 und hat dann das Museum gegründet.
Und auch natürlich eine lokale Größe.
Eine sehr große Größe.
Okay. Jetzt bitte weiter, aber das weiß halt nicht jeder.
Ja, dann ist klar. Also die Gitti hat, wir haben uns gut verstanden, auch mit dem Markus immer schon, und natürlich hat mich das irgendwo angezogen, die Bank irgendwann einmal zu beenden und was machen, was mich nur noch erfreut. Und das war natürlich dann genau das. Ich erzähle gern Geschichten, jetzt schreibe ich sie sogar auf. Aber früher habe ich auch gern Geschichten erzählt. Die letzten 8 Jahre sind es ja mittlerweile schon. Und ja, das macht einfach Spaß, Leute zu unterhalten. Dann ist es immer mehr geworden, eben in, was erzähle ich denn da, stimmt das auch alles? Dann habe ich zu lesen begonnen, dann habe ich, das hat eines zum anderen gegeben. Meine Frau hat ja gesagt, wieder, ja, der ist hinten irgendwo im Rechner, sitzt und schreibt und denkt und liest. Also ja, so hat sich das Lesen und ein bisschen Sport und ein bisschen Wasmeier.
Wunderbar, ne, wunderbar. Und ich meine, wie ist das? Das Museum bestand also schon. Das ist nicht ja. So, dass du das so also mit aufgebaut hast, sondern es bestand. Genau. Wie ist das zustande gekommen? Hat sich da jemand gefunden? Gibt es da so einen Urschöpfer? Oder?
Ja, der Urschöpfer war eigentlich der Gedanke. Zuerst mal wahrscheinlich, der Markus war so 31, wie er aufgehört hat mit Skirennlauf. Und hatte natürlich dann nochmal gut 30 Jahre vor sich, wo man noch was machen muss.
Ja, klar.
Und da hat es halt geheißen, Brauchtum, Tradition ist ihm wichtig. Also das war schon in seinem Kopf. Und dann hat er die alten Häuser gesehen im Landkreis Miesbach, die dem Verfall preisgegeben waren, die denkmalgeschützt sind. Die Bauern mussten das erhalten, hatten aber überhaupt kein Interesse, dass man das so erhält. Haben daneben schon neu gebaut, nicht mehr drin gewohnt, Plastikplanen über den Dächern. Und dann hat der Markus gesagt, ich will das erhalten. Und dann ist es losgegangen mit einem Grundstückskauf. Und dann ist es weitergegangen, was mache ich denn? Ein Museum, ja, ein Freilichtmuseum. Aber schau doch, dass es ein altbayerisches Dorf ist. Und jetzt sind wir auch bei dieser 1750, weil dann habe ich in einem Jahrgang, in einem Jahrhundert, eingegrenzt sogar schon 20, 30 Jahre, 50 Jahre, dass es alles gleich ausschaut, dass es also wirklich um diese Zeit dastehen könnte, ja, sodass praktisch der Bauer mit dem anderen reden kann, da kommt der Bäcker raus, da kommt der Braumeister raus und die treffen sich und können reden. Und deswegen haben wir eigentlich eine Kulisse geschaffen, die auch Funk und Fernsehen gerne mal hernimmt, weil unsere Sachen stehen schon da.
Das ist toll, ja. Das ist wirklich eine interessante Geschichte. Und was ist das für ein rechtliches Konstrukt? Ist das eine Stiftung geworden?
Das oder? Ist eine GmbH und das ist ein Museumsverein. Und so dieses Konstrukt spielen sich da hier die Bälle zusammen. Also wie das genau funktioniert, ist eine steuerrechtliche Geschichte, ja, natürlich klar. Auch. Und da kann ich aber nicht mehr dazu sagen. Ich weiß nur, dass wir einen großen Museumsverein haben. Da sind dann wieder die Häuser, die Gebäude unterliegen dem. Mhm. Und da haben wir natürlich auch 90 Mitarbeiter.
90?
90 Mitarbeiter, ja, natürlich.
Habt ihr ein flottes Budget dann letztendlich?
Naja, also gut, ich meine, es ist nicht jeder fest angestellt. Da gibt es natürlich auch die Minijobber und so weiter. Also auch die studieren und dann nebenbei bedienen bei uns. Wie das halt überall in der Gastronomie auch so ist. Aber die Gastronomie benötigt halt extrem viel Personal. Mit vielen Hochzeiten, mit vielen Veranstaltungen.
Ach so, natürlich. Für sowas bietet sich das ja auch an.
Genau. Also das ist ja auch sehr gut angenommen, muss man sagen. Es ist natürlich schon, wenn man heute sich vorstellt, da hat man eine grüne Wiese, da ist dann die freie Trauung und dann geht man rüber in den Hof und hat man da schon mal die erste Kaffee und Kuchen und Champagner treffen und dann geht man am Abend rüber in die Tenne, da haben dann bis zu 150 Leute Platz, die dann die Party dann machen. Bis 3 in der Früh.
Ich fürchte, ich muss dann doch mal gucken, wie das aussieht. Das
ja, unbedingt. Ja. Also das ist ein Must. Althochdeutsch.
Na gut, Althochdeutsch, okay. Du hast ja einen stark erzählenden Teil in deinem Buch. Das eine ist ja die Historie und das andere ist aber auch der erzählende Teil. Kannst du das gut gebrauchen, dass du da so viele Eindrücke bekommen hast schon?
Also von Jagd und Fischen nicht. Von Geschichten, die ich jetzt mir selber auch im Museum gesponnen habe. Mhm. Wo viele Vermutungen auch drin sind, also jetzt den Romanteil, die Erzählung,
Abteilung. Ja.
Das ist, ich kann es dir gar nicht sagen, ich sitze am Computer und meine Finger gehen. Das ist wie ein, das kann man gar nicht beschreiben, wie das so dahin fließt. Mhm. Die Geschichten sind da, vielleicht, dass ich am Anfang einmal einen Titel habe, dass ich mir sage, okay, ich möchte jetzt, dass diese Sängerin auf die Alm geht, hat einen Kirchhut dazu und dann kommt es. Auf einmal ist die Kuh Rosemarie da, die dann die Leitkuh übernimmt, dass sie die Chefin ist, weil sie schon dreimal oben war. Das kommt dann vielleicht aus der langen Erfahrung, wo ich hier ja lebe. Weil ich weiß, wie das mit der Alm ist, wie man dann auf, was da alles los ist. Ich weiß natürlich über die Jagd, ich weiß Fischen, okay, aber ich weiß natürlich auch über die Landwirtschaft ein bisschen. Zumindest, dass ich weiß, wie viel Arbeit, wie viel harte Arbeit da ist, wie viel Aberglauben das da ist und wie das halt in sich greift und das Leben auf dem Land ausmacht. Mhm. Und dann, mein Gott, ich sage jetzt mal, Fantasie gehört schon dazu.
Ja, okay. Dann kommen wir nochmal vielleicht rüber zum Rechercheteil, also zu dem, der historisch tatsächlich ist. Wie sicherst du dich selbst ab, dass da nicht einer kommt, der sich auch mit den historischen Dingen gut auskennt und sagt, ja, nee, so war das ja aber gar nicht, sondern wie machst du das? Woher nimmst du deine Sicherheit?
Also die Absicherung ist schon mal von Haus aus klar, dass bei mir die letzten, ach, ich weiß nicht, ganz hinten halt auf alle Fälle eine Quelleninhaltsverzeichnis da ist.
Ja.
Das bedeutet, ich habe alle Bücher zu Hause. Manche habe ich auch ausgeliehen, muss ich sagen, aber eigentlich habe ich alle Bücher zu Hause. Natürlich habe ich Internetrecherche gemacht, da gibt es das Bayerische Lexikon, da gibt es natürlich auch Geschichten wie Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg, so dass ich eigentlich schon belegen kann, wenn ich erzähle vom österreichischen Erbfolgekrieg. Gut, das ist ja ganz was Einfaches, weil das weiß man ja einfach. Mhm. 1750er, 1748er Jahre. Und wie dann wer gegen wen, das weiß man auch, weil das ist fast gebetsmühlenartig, steht es überall. Ja, ja. Dann weiß ich natürlich auch, wie Graukäse gemacht wird, weil es auch irgendwo steht. Also es sind jetzt nicht so schwierige Themen, die mir jemand streitig machen kann. A, kann ich sie klar belegen und dann macht es mir ja keiner streitig, weil er es ja weiß, ich kann es belegen. Mhm. Und das nächste ist, es sind keine schwerwiegenden Behauptungen.
Verstehe.
Dass ich behaupte, es war doch anders.
Also du willst doch keine Geschichte gerade rücken in dem Sinne.
0,0. Ich habe diesen Erzählteil, wo einfach drinsteht, die Frau steht in der Früh um 4 auf der Almnitz, weil wir es ja gerade gelesen haben, und macht dann Butter, weil es halt nur geht bis 18, 17, 18 Grad. Und im Hochsommer, ihr wisst es selber jetzt von der jetzigen Zeit, da geht es nicht mehr. Wir haben jetzt im Museum, haben bei uns Kinder Butter gemacht und da hat es jetzt eine Hitze gehabt. Ja, was haben die zusammengebracht? Maximal Schlagsahne.
Ja.
Der Rest geht jetzt halt bei dieser Wärme nicht. Und so geht es natürlich mit Graukäse weiter. Die einfachste Form von Käse zu machen, wo man kein Lab braucht, das ist auch eine Almgeschichte und auch das ist natürlich belegbar. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken, Befürchtungen oder Wilderei, steht ja auch drin. Klar, es ist einfach ein Gesetz, dass man nicht wildern darf. Damals war es Hand ab oder Dienste tun oder Straflager oder was auch immer beim zweiten, dritten Mal. Keine schwerwiegenden Probleme und auch nicht dagegen schießen.
Verstehe.
Durchaus gar nicht.
Verstehe. Es fällt mir häufig auf bei Romanen, die ein bisschen, Romanen auch, die ähnlich gelagert sind wie bei dir mit ziemlich viel Historie drin und so eine Mischung aus Historie und letztendlich Roman. Ich gebe dir ein Beispiel, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, sondern wo es extrem auffällt. Ich weiß nicht, ob du Karl May gelesen hast.
Einige.
Ist dir aufgefallen, dass in keinem, ich habe fast alle gelesen, dass in fast keinem, nein, in keinem Roman irgendjemand mal jemals auf Toilette geht? Niemals. Die sind tagelang gefesselt, niemand hat eine voll geschissene Hose. Ja. Nichts dergleichen passiert, weil das schrieb man nicht.
Mhm.
Ja? Mhm. Wie ist das bei dir? Ich habe dein Buch nicht völlig durchlesen können, aber nimmst du diese Themen? Ich meine, da oben ist die Alm, das ist eine ganz andere Situation als in der Stadt, nicht in der Stadt, sondern im Dorf, aber da war es auch nicht viel besser wahrscheinlich. Ja. Kommt sowas vor? Das wirkliche, der bodenständige Alltag. Kommt sowas vor? Oder?
In meinem Gedanken schon, im Schriftgut habe ich es nicht gemacht. Also es ist vollkommen klar, sie hatten diese Häuschen mit dem Herzerl nicht.
Die irgendwo waren
sie nicht. Sie hatten den Waldrand.
Ah, ja.
Den klapperten sie ab und wenn die da hinten am Waldrand fertig waren, ist vorne wieder weitergegangen und dann haben wir Hummus gehabt. Mhm. Also das sicherlich, aber war für mich jetzt nicht Thema. Wäre vielleicht ganz interessant, was schon natürlich Thema war, das war der Input, also Essen.
Ja, okay.
Aber die Verwertung habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich es auch gar nicht so wichtig empfunden habe. Ich erzähle das manchmal, wenn ich gefragt werde bei den Führungen, dass man natürlich keine Toilette gehabt hat oder dass man bei den Kühen war. Ich habe bei den Führungen auch klar, dass es bei den Menschen genauso gestunken hat wie im Stall.
Ja,
das war eine Einheit. Das Wort mit Y, Hygiene, hat es nicht gegeben. Deswegen sind also viele gestorben und beim Kindsbett. Aber nein, also diese Geschichten habe ich noch nicht. Aber ich schreibe ja gerade an meinem zweiten.
Ah, wunderbar. Dann nimmst du das vielleicht mit.
Das werde ich einem Kapitel dir widmen.
Wunderbar. Ich finde es nämlich schade eigentlich, weil das ist so, da sind wir auf dem Auge, sind wir völlig blind.
Ja.
Nicht, man muss das ja nicht ausweisen,
ja,
das
geht nicht mehr. Ja, ja.
Aber das ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens.
Ja, natürlich.
Den wir völlig ausblenden. Ja,
ja, ja, stimmt. Aber ich meine, also es war nicht einmal so, dass ich da dran oder nicht dran gedacht habe, weil man es nicht macht, sondern ich habe es nicht als besonders wichtig empfunden.
Mhm, schon, ja.
Es hat auch nicht in die Geschichte hineingepasst.
Ja.
Weil ich hätte mal diese Anna mal austreten lassen können, weil austreten, von dem kommt ja das.
Ja, ja, natürlich.
Man ist ja ausgetreten.
Natürlich.
Ja, ganz klar. Aber die musste nicht.
Das ist eben das, die allermeisten, vielleicht bestimmt mit aus Bukowski macht es, glaube ich, ein bisschen Ausnahme, aber die allermeisten haben keine Defekation und haben auch sonst nichts. Mhm. Also es sei denn, japanische Romane, die pinkeln gerne mal ihren Gegner am Kopf. Hat dann aber eine andere Funktion. Also insofern frage ich manchmal
danach. Erniedrigung wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du hast es selbst vorhin kurz angedeutet. Du hast gesagt, jetzt schreibe ich dir ja sogar darüber. Früher hast du darüber erzählt und jetzt schreibe ich da auch sogar darüber. Wann bist du zu der Überzeugung gekommen und wie, warum haben wir das, dass du gesagt hast, naja, ich meine, ich erzähle jetzt jedem dem das und wir, nachdem er fragt und die nächste Besuchergruppe, aber ich muss das auch mal aufschreiben, auch unter dem Aspekt, dass die Geschichten nicht verloren gehen.
Dieser Aspekt war zunächst einmal überhaupt nicht dieser Aspekt. Also losgegangen ist mit der Schreiberei eigentlich, dass ich diese ganzen Führungsgeschichten aufgeschrieben habe, weil es mein Job auch jetzt ist, die Führungen zu gestalten, neu zu machen für neue Mitarbeiter, dass da ein Skript da ist, wo sie sich mit roten Fadenartig durchhangeln können. Das war mal die erste Aufschreiberei. Das nächste war dann 2019 tatsächlich, dass der ganze Alitera Verlag bei mir auf der Matte gestanden ist und bei mir eine Führung gebucht hat.
Ach was, ist ja gut.
Genau. Und
ja, besser geht's ja nicht.
Besser geht's nicht. Nein. Und da, ja gut, ich habe es ja so auch noch nicht auf dem Schirm gehabt, sondern es ist ja tatsächlich so gewesen, dass die danach, weil wir sind da drin alle per Du, weil ich erzähle dann da, wir sind jetzt 1750 und da hat man sich nicht gesitzt, man hat vielleicht mit der Obrigkeit irgendwas gesprochen, aber nicht mit dem gleichwertigen Menschen war man per Du. Und dann habe ich halt mir vorgestellt, ich bin der Hans, und ganz zum Schluss kommt dann Herr Stratern zu mir und sagt, Hans, das musst du alles aufschreiben. Und dann hat er eigentlich zuerst mir gesagt, was er hat und was für Verlag das er ist. Also ich habe schon gewusst, dass es der Verlag ist, aber dass die in der Hauptsache dieses Bayern-Thema haben. Und dann kam ich ins Grübeln. Dann habe ich mir das überhaupt nicht zugetraut. Ich und ein Buch. Mhm. Das ist ja schon einmal eine Hausnummer.
Klar, ja.
Und dann kam Corona, dann kam ich weiter ins Grübeln, hatte mehr Zeit gehabt zum Grübeln. Und dann habe ich einmal ein Brainstorming gemacht und habe einfach einmal gesagt, okay, das könnte ein Titel sein, das könnten verschiedene Themen sein, die ich anspreche. Habe dann da seitenweise Themen gehabt. Mhm. Und dann hat ich habe immer noch nicht geschrieben. Und dann hat der Alitera Verlag immer wieder mal angerufen. Wie weit sind wir denn, Herr Glanz? Haben Sie schon, wissen Sie schon, tun Sie schon? Und irgendwann, 2023, glaube ich, 2023, hat es wie geschnackelt. Dann bin ich an dem Rechner gehabt, habe dieses Word aufgemacht, habe meine Titel alle gesehen, was ich machen will, und dann ist, also das war dann wie geschnitten Brot.
Super, so soll es sein.
Ja, war es so eine schöne Zeit. Deswegen mache ich es nochmal.
Wunderbar. Also ich finde das ist gerade sowas, wenn es von alleine erwacht ist, finde ich
das sehr schön. Ja, der Anstupser war schon da. Also der war schon da. Also Alitera Verlag hat da einen guten Job gemacht.
Mhm. Toll, ja. Das passt ja auch wie Faust aufs Auge für dich. Ja. Mhm. Man ganz klar sagen. Kommen wir direkt ins Buch. Das Buch ist in 6 Kapitel, wenn ich noch zählen kann, gegliedert. Und letztendlich geht es da um einzelne Höfe. Du hast es eben ein bisschen angedeutet. Es ist dieses Dorf, das ihr sozusagen da, was war es mal, gerettet hat, wenn man so will.
Genau.
Und es hat einen neuen Namen bekommen praktisch, weil es sollte ja auch was nicht Identifizierbares sein. Und du hast die Menschen, glaube ich, die in den Höfen sind, auch erfunden. Sie mögen irgendwo da existiert haben, aber du hast sie umerfunden, sodass nicht die Familie XY sagt, du machst da mit meinem Dingsbums und so weiter.
Bayerische Vornamen, fertig.
Ja, und das finde ich schon gut. Und es gibt ja den Lukashof, den Hofenhof, Riederhof und so weiter. Erzähl mir, wie du das jetzt eingebaut hast in dein Buch. Wie hast du das gemacht? Es gibt dieses Dorf ja und sind da Dinge zugeordnet. Und wie bist du vorgegangen? Also aus welchem Dorf kommt deine Senderin, die du jetzt auf den Berg geschickt hast in der Geschichte, die du uns...
Genau. Also es ist immer, natürlich geht es um Brunnbichl und es geht um diese Höfe, die gerade genannt wurden. Und ich habe da einfach mal begonnen mit dem Lukashof und das war halt in meinem Kopf ein ohrschichtiger Loder. Das ist auch nochmal ein oberbayerisches Superwort.
Ich gucke schon fragend.
Ja, ist klar. Wenn ich es dir Englisch sage, dann weiß die ganze Welt, es war ein Single.
Aha.
Leider heißt einschichtiger Loder, ohrschichtiger Loder, Single. Aha. Einschichtig, ja, Loder, Loden, Kleidung.
Also ein Mann, der männliche Kleidung trägt.
Genau. Und den hat es wirklich gegeben. Es war nämlich der letzte Besitzer dieses Hauses, dieses Hofes. Und dann ging eigentlich los, ja, der war ein sehr, sehr großer Hof schon, war untertan dem Kloster Tegernsee. Und so gehen dann die Geschichten los, mit, weil er eben ohrschichtig war, ein Single war. War natürlich der Schmuser oft bei ihm da, der Schmuser ist der Heiratsvermittler, und hätte ihm Frauen zugetragen. Und das hat er immer wieder abgelehnt und immer wieder abgelehnt. Und natürlich hat er Mägde am Hof. Und natürlich haben die alle gewusst, der ist alleine. Und natürlich war auch eine, seine Schwester da. Und seine Schwester, die hat natürlich tunlichst aufgepasst, dass der ja nicht heiratet. Weil wenn der heiratet, dann ist die große Nummer von der Schwester weg,
ja,
die Frau.
Verstehe ich, ja.
Und so spinnt sich die Geschichte rum von Heiraten, von Verliebtheit, von... Jede Magd hat es ihm schön gemacht, warme Suppe und einfach einmal ein bisschen kokett sein. Und eine hat es halt ein bisschen besser gekonnt, das war dann die Rosel. Und die Rosel, die hat, mit der ist er dann auch zusammengekommen. Mhm. Und das war dann schon auch eine Geschichte, weil da habe ich dann diesen Aberglauben mit eingebaut, weil eine, diese Kreszenz, die Schwester, die wollte natürlich das nicht mit dieser Rosel und hat... aufgrund dessen einen Fluch gesucht, ein Kraut gesucht bei diesen Kräuterweibern am Waldrand, wo die so unheimlicherweise gewohnt haben, und hat halt dieses Gift dem Rosal immer wieder ins Essen getan, dass die mürbe wird und halt einfach nicht mehr eine lukrative, nette Frau war. Und das hat alles sich ins Umgekehrte gedreht, so dass die Kreszenz eigentlich die Kranke wurde. Mhm. Und es ist aber natürlich gut ausgegangen. Ich habe also keine großen Bad Ends, sondern es ist alles eigentlich gut ausgegangen. Und dann kam es natürlich mit dem Riederhof. Das war für mich klar, dass das dieser Zehenteintreiber war. Das ist also eine Geschichte, wo der zehnte Teil eingetrieben worden ist fürs Kloster. Und der Riederhof war ein Verwaltungshof vom Kloster Scheiern, das ja damals gegründet worden ist in Bayerisch Zell. Mhm. Und dann erst viel später nach Pfaffenhofen an der Elm gekommen ist. Und da habe ich halt die Geschichte von diesem Zehenteintreiber erzählt, der ja wirklich vom Knecht zum Zehenteintreiber geworden ist, weil er dieses Amt übernommen hat. Dann hat das Kloster gesagt, okay, dann darfst du auch den Hof führen, kriegst du. Mhm. Allerdings wirst du, haben sie nicht gesagt, aber er war dann ein recht unbeliebter Gast bei den Leuten, weil er natürlich denen
natürlich
Essen genommen hat, Vorrat genommen hat für den Winter.
Und dann die falsche Seite gegangen.
Ja, genau. Und das hat sich aber auch gedreht durch einen Großbrand, wo er sich hervorgetan hat. Mhm. Dann gibt es natürlich eine sehr nette Geschichte vom Bangert. Das ist praktisch der... Von einer unehelichen Beziehung.
Ein Bankert ist ja ein
uneheliches Kind aus einer Liebe, aber nicht legitimen Liebe. Richtig. Weil man ja heiraten musste, ja, war klar. Deswegen entstand da dieser Bankert. Und der hat aber das Glück gehabt, dass da niemand da war auf dem Hof. Und der Mann hat den dann auch sogar zum Studieren geschickt, nämlich auf Weihen Stephan, dass er Braumeister wurde. Mhm. Und dieser Wofenhof ist ja bei uns das große Gastronomieunternehmen, okay, also sprich die Wirtschaft damals, und da wurde Bier gemacht und da wurde ausgeschenkt, und der wurde dann der Chef vom Wofenhof, der Braumeister, und der hat natürlich Kinder bekommen, und da gibt es noch ein paar ganz nette Geschichten, die in der Geschichte drin sind.
Das ist mir jetzt schon aufgefallen, als du vorhin von dem Banker sprachst und der plötzlich so eine besondere Rolle hatte. Ja. Da dachte ich mir, das passt ja eigentlich gar nicht, aber...
Ja, es hat halt, er hat halt Glück gehabt.
Ja.
Er hat Glück gehabt, dass da eine Lücke war und er halt einfach aufgefallen ist durch sein Interesse an der Arbeit, durch seine Fleißigkeit, durch seine Klugheit. Und deswegen hat ihn dieser Bauer damals aufgenommen und sogar dann zum Brauen studieren nach Weinstephan geschickt.
Mhm,
genau. Dann eben die Alm, das war klar, das ist das mehr oder weniger das Konglomerat, wo alle Bauern ihre Kühe auf die Alm getrieben haben. Die Sennerin kam aus dem Dorf. Und der Kirbur, der Kühljunge, mhm, natürlich auch.
Zu den Besitzverhältnissen damals. Ein bisschen hast du es, glaube ich, schon gesagt, aber ich frage nochmal nach. Da oben die Berge, wem haben die gehört? Konnte da jeder seine Kuh irgendwo hinstellen? Oder?
Es hat Gemeinschaftsweiden immer schon gegeben. Also das war bei uns diese Almende, hat das geheißen. Das sind Gemeinschaftsweiden, die jeder benutzen konnte. Das war natürlich, war das der Adel oder die Besitzer der Adel oder eben die Klöster,
Kirche, ja,
die Kirche. Aber jeder konnte hin. Dann hat es natürlich für sich selber, für jeden noch kleinere Äcker und Weiden gegeben, wo dann dieser jeweilige Hof, Rieder Lukas Beham, benutzen konnte. Allerdings auch wieder im Besitz dieser adligen Herren oder das.
Und die haben auch die Häuser gebaut. Also Häuser sind es ja nicht gewesen, sondern die Hütten.
Ja, schon, ja, haben schon Blockbau gemacht. Das gibt es ja schon 1000 Jahre, den Blockbau. Durch die Zünfte erhalten,
muss man
auch sagen. Kommt im nächsten Buch.
Okay.
Zünfte, Walz und Stör und so weiter. Die ganzen Handwerker. Die hatten Gründe, das glaubt man nicht. Und wenn man das Kloster Scheiern jetzt nimmt, die waren ja in Bayerisch Zell angesiedelt und sind jetzt in Pfaffenhofen an der Ilm, das sind 110 Kilometer.
Mhm.
Kloster Scheiern hat jetzt immer noch in Bayerisch Zell eine riesen Almfläche.
Ach was.
Das gibt es jetzt noch. Das hat einmal kurze Zeit eine Episode gehabt mit einer Sparkasse, Eigentumswechsel, und jetzt hat es aber wieder Schluss.
Weil die Klöster mussten ja, sind ja säkularisiert worden.
In 1803, genau.
Ne?
Ja, aber zum Beispiel Kloster Scheiern hat ja das Glück gehabt, also die sind ja nicht säkularisiert worden. Kloster Scheiern hat es weiterhin gegeben. Sie haben jetzt auch noch eine Benediktinerabtei, recht schön übrigens, gute Führung übrigens und ein gutes Bier.
Ich überlege, ob ich da nicht schon mal war.
Ah, das würdest du sofort wissen, weil also für uns war das sehr eindrücklich, gell?
Ja, wahrscheinlich, aber.
Also war so eine schöne Führung, genau. Ja, also Gründe. Kirche oder Adel.
Mhm.
Ungefähr 29.000 Bauern hat es gegeben, die waren großteils unfrei. Nicht mehr alle, es war nicht mehr die Leibeigenschaft, das hat sich alles langsam abgebaut. Säkularisation war natürlich dann ein großer Wurf, auch eine viel große Freiheit für die Bauern, wobei natürlich dieser zehnte Teil übergangslos zum Adel übergegangen ist. Also die Abgaben waren dann weiter.
Die offene Hand findet sich immer.
Ja, natürlich.
Das ist genau. Kein Problem.
Genau.
Vielleicht, was mir noch auffällt, ich habe es nicht gefunden, wie gesagt, ich habe auch nicht alles lesen können, war das noch die Zeit der Bader oder waren da schon irgendwelche Ärzte auch in der Gegend unterwegs?
Also bei uns auf dem Land war eher gar nichts unterwegs.
Gar nichts.
Also wenn man vielleicht dann Miesbach oder
Kräuterweiber.
Ja, die schon, aber wenn ich jetzt mein Brunnbichl nehme,
ja,
oder die Einödhöfe, da hat sich kein Bader verirrt.
Ja,
das waren schon, wenn ich den Markt Schlierse nehme, oder den, ja, Markt Schlierse gibt es ja auch, den Markt Miesbach nehme oder Holzkirchen nehme, das sind auch lauter Märkte bei uns, da waren dann schon mehr oder weniger die Bader da oder gewisse Heilkundige in Anführungszeichen. Aber ich gehe ganz stark davon aus, die Medici, die es auch schon gegeben hat, die waren in der Stadt, weil da konnte man Kohle verdienen. Bei uns auf dem Land, was hat man denn gehabt?
Käse mitnehmen.
Ja, genau, da kannst du bei uns übernachten und dann bleibst du bei der Kur die ganze Nacht oder bei der Frau.
Ja, ja.
Die haben ja beides gemacht.
Ja.
Und dann kannst du nochmal Frühstück kommen oder du kriegst dann Kantenbrot.
Ja,
und dann bist du wieder weg. Also das war nicht das Ansinnen von jemand, der sogar schon studiert hat damals. Ingolstadt hat ja schon ein Medizinstudium studieren können. Oder auch die Hebamme.
Hebamme
war sehr, sehr wichtig.
Ja,
in der Stadt.
Ja,
was tat die auf dem Land. Da habe ich natürlich eine Geschichte, eine Hebamme habe ich geschrieben. Da ist mir aber primär um das gegangen, diese Hebamme, die im Buch vorkommt, die hatte ein Problem mit einem Patrizier in München. Und das Kind hat sich halt nicht gedreht und man hat halt einfach diese Mittel nicht gehabt, dass man das Kind bringen konnte. Und das Kind ist gestorben. Und dann ist sie geflüchtet. Das war ihre einzige Chance, weil man hat ja alles der Hebamme nach. Gerade jetzt die Patrizier waren ja klar, du bist schuld. Mhm. Und dann hat man halt ganz schnell mal das Leben verloren.
Ja, natürlich.
Und deswegen ist die dann geflüchtet und für mich war diese Flucht aber deswegen so wichtig, weil ich dann meine Heimat beschreiben konnte. Ich habe dann in Holzkirchen begonnen und bin mit der dann diesen Weg gegangen von Holzkirchen bis nach Brunnbichl, wo sie dann ihr Glück gefunden hat. Mhm. Wieder mit einer Geburt, die dann gut gegangen ist und aber der Weg da, also Holzkirchen, Bayern, dieses Kloster Bayern, wo der Wacholder blüht, wo der Wacholder wächst, dann bis nach Thalheim, wo es dann auch eine Mühle gegeben hat, die ja damals Kloster von den Klöster, vom Chorherrnstift betrieben wurde. Dann geht es nach Misbach, in Misbach hat es einen Wagner kennengelernt. Dann geht es nach Althausam, das gibt es ja auch schon ewig, dieses Bauerndorf in Hausam. Und dann Richtung Schliersee und dann am Schliersee entlang, das ist ja teilweise sogar mein Schulweg gewesen. Mhm. Genau. Und verstehe. Dann war sie im Brunnbichl.
Verstehe.
Der Weg der Hebamme.
Es waren ja bittere Zeiten und harte Zeiten letztendlich.
Ja.
Wir ahnen ja nicht mal, wie hart es letztendlich gewesen ist. Glücklicherweise, also ich sehne mich da auch nicht nach. Nur, das erklärt vieles von der ja, letztendlich von dem Mindset, würde man heute modern sagen, den viele Menschen dort auch noch haben, vor allem den deutlich Ältere noch haben, die doch einiges nach dem Krieg dann auch oder im Krieg erleben mussten. Mhm. Aber hast du dort Dinge in deinem Museum, es gab ja damals auch schon Migration, nicht in dem Maß, wie wir das heute sehen, oder gesehen haben schon, sondern es kamen ja immer Fremde, da wieder auch vorbei.
Ja.
Und die blieben dann oder wurden erschlagen, je nachdem, was
beides war möglich wahrscheinlich.
Hast du da auch irgendwelche Spuren von gefunden im Museum und wie geht man damit oder ging man damit um?
Also eigentlich nicht, also jetzt zumindest jetzt auch in diesem Buch nicht. Möglicherweise mit dem Fremden, das wird auch im zweiten Buch dann ganz sicher Thema werden, wenn nämlich der auf der Walz, also der Handwerker, ins Dorf kommt. Oder der auf der Stör, das ist ja ähnlich, das hat bloß einen anderen Hintergrund, auch ins Dorf kommt.
Der Stör?
Der Störhandwerker. Also der Bayer sagt ja eher Stör, der Störhandwerker. Der Störhandwerker ist im Prinzip der, der entweder, es könnte sein, die Meinung, er stört die Zunftordnung,
okay,
weil er alleine unterwegs ist, nicht im Hintergrund die Zunft, also die Innung sozusagen.
Mhm.
Deswegen hat er die Zunftordnung gestört, also kommt schon von Stören.
Ja, verstehe.
Und, oder er hat den Hof oder das Dorf gestört. Der kommt da rein, mit der Hellebarde empfangen, was bringst du uns, du bist Fremder, wer bist du, was hast du, bist krank, bist der Verbrecher, willst du uns was stehlen, nehmen? Und der hat im Prinzip das Dorfleben gestört. So kam der aber dann ins Dorf, war vielleicht dann zweimal, dreimal, viermal da und war einfach ein Schuster.
Hm.
Der kam mit seiner Familie und kam mit seinem Wagen, da war das Werkzeug drin, da war Leder drin und dann war der im Prinzip, wenn er Glück gehabt hat, hat er in der Scheune eine Bleibe gekriegt, wo er schlafen konnte im Stroh und im Heu. Und hat halt dann 4 Wochen da gearbeitet, wenn man irgendwelche Schuhe geflickt hat. Vielleicht hat er mal ein paar neue machen dürfen, aber eigentlich war er Flickschuster, der mit seiner Family da kurz 4 Wochen gearbeitet hat. Das war der Störhandwerker. Und der Walz, der Mann auf der Walz, der war ja der eigentlich seinen Gesellenbrief schon hinter sich hatte und wollte einen Meister machen und musste dann auf den Weg 3 Jahre, 1 Tag. nicht näher als 50 Kilometer nach Hause.
Ganz schön, aber ich bin da nicht sehr erfüllt. Ja. Das heißt, die hatten so Bedingungen dabei.
Ja, ja, da waren also die Walz kam ja tatsächlich von der Innung, ist die, oder von den Zünften ist die gesteuert worden. Da war klar, was du zu tun hast. Der Vorteil war natürlich, man hat Wissen nach außen getragen und hat Wissen aufgesammelt. Mhm. Die sind ja in ganz Europa rum. Die sind bis nach Hamburg rauf und waren in der Schweiz, die waren in Italien oder zumindest Norditalien, sind die zu Fuß gewandert, eben diese 3 Jahre. Konnten überall arbeiten, hatten die Zunftkleidung, mussten zu Fuß gehen, hatten ganz klare Regeln, wie sie sich aufführen mussten und bekamen auch zum Beispiel einen Ohrring.
Ja, genau, da ist
zum,
das noch genau.
Der wurde ihnen gestochen, bevor sie weggegangen gingen. Und der war so viel wert, der war Gold, war so viel wert, wie eigentlich bei uns für eine Beerdigung genommen wird.
Ach,
das heißt, wenn er irgendwo gestorben ist, dann durfte der Beerdigte, der ihn beerdigt hat, der durfte dieses Goldstück behalten.
Hurra. Da könnte noch, man eine schöne Geschichte machen, da wird erschlagen, damit jemand ihn
beerdigt
hat.
Die sind auch bestimmt erschlagen worden.
Wird das bestimmt war schon ja, vorgekommen
sein. Ja, es war Gold. Ja. Allerdings kommt da auch das Schlitzohr her.
Das dachte ich, kommt vom Bäcker.
Also es kommt von dem, wenn dieser der Zunft widrig gehandelte auf der Walz gewesene Geselle.
Ja.
Wenn der was gemacht hat, was einfach für die Zunft nicht in Ordnung war, weil der hat ja irgendwo gearbeitet.
Ja.
Und dann war der auch die Zunft da. Und wenn der da dem zuwider gehandelt hat, dann hat man ihm das Ohrring rausgerissen. Und das wächst ja nicht mehr zusammen.
Nicht wirklich.
Nicht so recht. Und man war gezeichnet. Also war das ein Schlitzohr. Jetzt ist das Schlitzohr ja so eher so, naja, so ein Schlitzohr, also ins Lächerliche gezogene. Damals war der arbeitslos.
Ja, also da haben wir schon 2 Geschichten zum Schlitzohr. Ich kenne
noch eine dritte.
Ja, Max sagt, es gibt sich, ja, es gibt. Also ich kenne sie nur die, der als Bäcker nicht das richtige Brot gemacht hat, also im Sinne von betrogen hat,
ja,
dass der sogar an eine Scheunentür genagelt wurde. Oder
ja, sowas, ja. Ja, das haben sie dann eben auch gemacht, wenn der beim Wirt nicht bezahlen hat, die können, dann haben sie ihm eben mit einem Nagel an die Tür genagelt,
ja,
und wenn er heim wollte, war er Schlitzohr.
Dann musste er ja klar. Ne? Ja, also andere Länder, hätte ich fast gesagt, andere Sitten, dann braucht gar keine anderen Länder für.
Naja,
ne?
Ganz genau. Naja, gut, ich meine, das war halt einfach ein bisschen rauer,
ein bisschen
ordinärer insgesamt, die Sprache war anders.
Da wollte ich nochmal zu kommen, zur Sprache. Sie war auf jeden Fall anders, als wir sie heute sprechen. Und auch als
ja,
wir sie, also ihr sie in Bayern aussprecht.
Ja, ganz sicher.
Es gibt ja keine Aufzeichnungen.
Mhm.
Ganz wenige Lautmalereien, vielleicht mal irgendwo, vielleicht von Klöstern, man weiß es nicht, aber die werden nicht ihr Dialekt aufgezeichnet haben.
Ja, sicher.
Da sind wir völlig blind eigentlich, oder taub. Da sind wir eigentlich völlig taub, oder?
Also es gibt natürlich Schriftstücke, wo das ist althochdeutsch geschrieben wurde, aber dieses Bayerisch, das wir haben, das gibt es vielleicht, dass man das aufgeschrieben hat, wie sich die Trachtenvereine entwickelt haben. Das, da habe ich eigentlich gar keine Ahnung, ob das jetzt um 1900 war, um 1850, sehr spät, vor allen Dingen, weil die Bayern ja überhaupt kein Interesse gehabt haben, warum soll ich das aufschreiben? Und die Kirche und der Adel hat ja wieder anders geredet.
Ja,
die waren dann ganz wichtig und waren unter sich im Latein, waren unter sich in Französisch,
ja, ja,
damit der Pöbel nichts versteht.
Ja, eine Domestik.
Genau. Ja, genau, ganz genau.
Nee, das ist, das gibt's, das werden wir auch nicht hinterkommen, leider.
Ja.
Das ist also sehr schade.
Ja, das ist aber mit vielen so, weil sie selber einfach nichts geschrieben haben.
Ja, klar.
Ihre Sichtweise wurde nicht bemerkt.
Kommen wir nochmal zur Kirche. Also ich bin aufgewachsen, in der Schule habe ich das gelernt, was ich 3., 4., 5. Klasse.
Mhm.
Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Das ist Tetzel gewesen, zu Zeiten von, als der Petersdom gebaut wurde.
Mhm.
Ich meine, der Kerl, was spricht vom Kloster Bayern gesprochen und so weiter und so fort. Aber wir haben noch nicht so richtig über den Glaubensteil gesprochen in dem, in deinem Kunstdorf. Da schreibst du ja auch was drüber. Ablass ist ein Stichwort. Was magst du uns da noch drüber erzählen?
Also es war vollkommen klar, bei uns im südlichen Oberbayern, also das ist ja wirklich an der österreichischen Grenze,
ja, oder
schon bald, war natürlich der katholische Glaube non plus ultra. Wobei natürlich auch klar war, dessen Brot, dessen Lied. wenn der Grund schon dem katholischen Kirchen gehörte, da war ja klar, dass ich da diesen Glauben auch haben musste. Natürlich waren die gläubig, natürlich waren sie gottesfürchtig, selbstverständlich, aber es gibt ja bis jetzt noch ältere Menschen, wo der Aberglaube auch noch da ist, wo man sagt, ja, das, so darf man nicht über die Schwelle gehen und das muss man links machen, das kannst du nicht rechts nicht machen. Was gibt es auf der Alm für Geschichten, dass wir diese Almrosen auf keinen Fall im Juli, sondern erst im August ausreißen oder abschneiden darf oder gar nicht abmachen darf. Also viele Naturregeln, Naturgesetze, die waren immer da, omnipräsent. Die haben natürlich den katholischen Glauben auch überlagert, wobei der katholische Glaube sich ganz sicherlich viel angeeignet hat, weil man es aus den Menschen, den Aberglauben, nicht rausgebracht hat. Nee. Nehmen wir jetzt einfach nur mal, 24. Juni war doch erst gerade. Und das ist ja immer dieses Sonnenwendfeuer. Mhm. Bei uns heißt es auch Johannifeuer.
Ja.
Ja, woran liegt das? Das Feuer ist natürlich ewig alt. Das gibt es ja immer schon, dass man
Sommersonnenwende, ja, ist lange, Stonehenge und Co.
Ja. Ganz genau die Geschichten. Und wenn man das den Leuten nicht austreiben kann, weil es ja abergläubisch ist, weil es ja heidnisch ist, ja, dann haue ich doch einfach vorne einen katholischen Namen hin und schon sind wir wieder im Boot.
Das ist mit Weihnachten nicht anders.
Und das ist aber total in Ordnung, bin ich der Meinung. Die Leute brauchen den Spaß, die brauchen die Freude und die brauchen einfach auch das, den Aberglauben ein bisschen ausleben zu können, weil der ist einfach da. Der ist einfach da. Und was heißt schon Aberglauben? Sagen wir mal den alten Glauben.
Aber den Menschen, den darf ich das letztendlich nicht vor. Vielleicht manche Spitze kann man schon noch so sagen, aber da verstehe ich das. Hm. Wenn ich wirklich auch die Bildung nicht habe, wenn ich auch gar keine andere Möglichkeit habe. Ja. Aber wie bist du damit umgegangen? Ich meine, sind ja nicht hingegangen und haben so nichts aufgeschrieben. Wie bist du damit umgegangen und hast gesagt, dieser Aberglaube, was weiß ich hier, du hast gesagt, man darf nicht rückwärts über eine Schwelle gehen oder irgend sowas in der Art, ja, oder alle möglichen Dinge. Woher weißt du das? Wie haben sie das rausgefunden? Wie viel weißt du oder glaubst du zu wissen?
Also ich glaube zu wissen, dass ich nichts weiß.
Oh,
ich glaube, dass man das aus Erzählungen weiß. Wir haben eine Oma, die sehr viel weiß in alle Richtungen. Die halt, man muss den Alten zuhören, dass man vom Glauben was hört und vom Aberglauben was hört. Und was auch ganz wichtig ist, der Aberglaube, der geht ja so oft in die Naturreligionen rein, dass es so logisch ist, was die gedacht haben, geglaubt haben. Sagen wir mal den Jahreswechsel jetzt, den Silvester, der durch den Papst Silvester passiert ist, der war früher im Frühjahr. Was ja viel logischer ist, als wie der im Winter, wo die Natur schläft. Und im Frühjahr, wenn alles wieder neu beginnt, da ist der Jahreswechsel einfach besser.
Das fand die Chinesen heute noch gut.
Ja, sehr gut sogar. Also das sind eben Sachen, die sind so logisch. Oder dass man, na gut, dass man auf die Schwelle nicht steigen soll, weil die bösen Geister dann mit ins Haus kommen, weil die dann an der Schwelle rein wollen. Das sind schon Geschichten, da muss man ein bisschen schmunzeln heutzutage, aber es gibt ja immer noch den Brauch, dass man die Braut über die Schwelle trägt. Das macht man immer noch, hat den Hintergrund natürlich vergessen, weil der hat die Braut auch über die Schwelle getragen. Aber er hat ihr ja nicht zugetraut, dass sie das weiß, dass da die Geister sind. Und hätte vielleicht am ersten Tag schon mal Unglück ins Haus gebracht. Also so entstand der Brauch. Und sowas trägt sich weiter und natürlich ist wahnsinnig viel in Vergessenheit geraten, aber natürlich die ganze Kräuterkunde, das kann man mit Aberglauben verbinden, natürlich ist Esoterik mit dabei, aber da ist so viel Wahrheit dahinter und die haben einfach nichts anderes gehabt.
Das ist der Punkt.
Das ist der Punkt. Und wenn ich im November bei uns draußen, so dick sind die Häuser, dann kommt der November, dann ist es dunkel Mittag. Dann waren die Häuser, die Fenster 30 auf 30 Zentimeter. Dann war Mittag Nacht in diesen Buden drin. Mhm. Und da ist nicht bloß der Aberglaube, sondern da ist Depression zu Hause. Da ist die Kälte, da ist die Dunkelheit und die Angst.
Mhm.
Und das sind drei Punkte, die sie sich schön geredet haben mit Hoffnung und mit Glaube.
Mhm.
Und da war der Aberglaube natürlich jeden Tag da.
Hatte dein Dorf eine Kirche?
Eine Kapelle.
Eine Kapelle?
Ja. Also das war ja nicht die große Größe eines Dorfes, dass man eine Kirche hatte.
Mhm.
Und im Dorf, wenn man jetzt das wieder abstrakt oder rausnimmt, als Info, wie ich auch das im Buch gemacht habe, dass ich in die Metaposition gegangen bin und dann über ein Fachgebiet gesprochen habe. Kirchen durften ja nicht translosiert werden, wie das jetzt bei uns im Dorf ist. Das heißt, es ist ein Nachbau bei uns in der Kapelle und wurde natürlich vom Herrn Marx geweiht.
Tatsächlich?
Ja, der war da damals und es ist auch möglich zu heiraten. Da, weil sie ja geweihte Kapelle war. Ja. Aber wir haben uns für eine Kapelle entschieden und nicht für eine Mordskirche, weil wir ja eh so klein sind. Dann nimmt man doch eine kleine Kirche, weil die einfach vom ganzen Bild her schön zusammenpasst.
Klar, kannst auch taufen da,
das ist ja, schön, das kann man alles
machen. Das passt doch für die Umgebung,
das ist doch super. Genau, das ist super. Aber sie wurde halt neu gebaut, weil Versetzungen von sakralen Bauten nicht gewünscht sind.
Vielleicht, um nochmal den Herrn Basmeier zu zitieren, schreibt in seinem Grußwort, was ja sehr schön ist, dass er das da rein auch schreibt, dass echte Geschichte nicht im Kopf beginnt, sondern im Herzen. Hm. Ich nehme an, du würdest das unterschreiben.
Das bin ich.
Das ist das. Wunderbar. Du kennst deine Leute, die du in den einzelnen Höfen hast. Was würdest du dem Sepp vom Lukashof sagen, wenn du ihm begegnen könntest?
Servus Sepp, alles richtig gemacht.
Ah, das kann man nicht immer am Ende eines Lebens, das ist ja schon lange vorbei, kann man nicht immer so sagen. Das ist jetzt schon etwas schwieriger. Welcher Satz im Buch ist dir persönlich am wichtigsten und auch präsent?
Das ist jetzt wirklich schwierig. Schwierig, aber der Satz als solches, den kann ich nur umschreiben, weil ich natürlich die Sätze nicht auswendig kann. Aber die Authentizität dieser einzelnen Menschen, wie die gelebt haben, wie die miteinander umgegangen sind, diese einfache Ehrlichkeit, was eigentlich über dem ganzen Buch steht, das will ich zum Ausdruck bringen, weil es hat kein einziger Mensch damals auf dem Land ein Sprachrohr bekommen. Man wurde über diesen, man hat nichts geschrieben, nichts gelesen, es wurden diese Menschen nur benutzt. Das soll eigentlich nicht als Satz, aber als Gefühl über diesem Buch stehen, ein Sprachrohr für diese Menschen damals.
Gut, das ist andersrum, sozusagen. Ja,
genau.
Das ist das zusammenfassend vielleicht.
Ja, genau.
Nee, das verstehe ich durchaus. Was wünschst du dir für Leserinnen und Leser? Wer soll das Buch lesen?
Das ist auch nicht einfach zu sagen, ich habe natürlich, oder der Verlag und ich haben natürlich gemeint, es ist schon eine Geschichte, sage jetzt mal 50 plus. Aber ich habe natürlich auch schon von 30-Jährigen, von 25-Jährigen, von meinen Kindern gehört, dass sich es gut lesen lässt, dass es schön umschmeichelt, die Geschichten, dass man weiterlesen will, weil es manche sogar spannend finden. Ich gehe davon aus, es könnte jeder mal in die Hand nehmen und zu lesen beginnen. Wenn er es wieder weglegt, dann ist es eine Charaktergeschichte oder eine Typgeschichte. Es geht nicht, ich glaube nicht ums Alter. Natürlich haben wir alle miteinander gemeint, 50 plus, das glaube ich aber schon gar nicht mehr.
Verstehe.
Es könnte schon eigentlich für alle was sein.
Verstehe. Ich denke, in manchen Schulen wäre es auch nicht schlecht, zumindest einzelne Geschichten.
Ja.
Würden dann vielleicht auch zeigen, wie die Welt heute ist und wie ganz anders die Welt heute ist und dass wir da heilfroh drum sein können. Dass
sie ganz anders ich war nie irgendwo belehrend, ich habe erzählt.
Ja, das ist ganz wichtig.
Genau.
Storytelling, wie man so schön sagt, ist schon das Wichtigste. Ja. Ja, Hans Glanz hat uns heute in eine Welt geführt, die auf den ersten Blick weit weg scheint. Und die beim näheren Hinsehen aber erstaunlich nah ist. Das bäuerliche Oberbayern um 1750 war keine idyllische Postkarte, sondern eine Welt voller harter Arbeit, tiefer Gläubigkeit, kluger Überlebensstrategien und menschlicher Wärme. Was mich an diesem Gespräch besonders beeindruckt hat, Hans Glanz hat nicht nur ein Sachbuch geschrieben. Er hat Menschen zum Leben erweckt. Er hat ein ganzes Dorf zum Leben erweckt. Und das ist eine Kunst, die nicht viele beherrschen. Vielen Dank, lieber Hans, für dieses Gespräch und danke an alle, die heute dabei waren und die uns zugehört haben. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe König und Sie hörten die 342. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Mein Gast war Hans Glanz. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Gerne, sehr gerne.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.